Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Elena Hong. Guten Morgen. Sich ein tödliches Medikament verschreiben zu lassen oder es für jemand anders zu beschaffen, das ist in Deutschland legal. Es fällt unter Beihilfe zum Suizid. Gesetzlich handelt es sich dabei allerdings um eine Grauzone, denn die gesetzliche Neuregelung für Sterbehilfe, die lässt auf sich warten. Keine einfache Situation für Pflegeeinrichtungen von kirchlichen Trägern, berichtet zum Beispiel Annette Kurschus, die Leiterin der Ethikkommission in Bethel. Ein Thema in unserer heutigen Sendung. Außerdem koscher Kochen, ein Einblick in die jüdische Küche und wie sich gesellschaftliche Entwicklungen und religiöse Bräuche in den Kochbüchern vergangener Jahrhunderte niederschlagen. Und wir blicken ins baden-württembergische Langenau, wo ein Anti-Israel-Aktivist vor einer Kirche mit seinen Protestaktionen für Ärger sorgt. Damit herzlich willkommen zu Tag für Tag an diesem Montag. Einsam sterben und mit starken Schmerzen, vor dieser Vorstellung hätten wohl die meisten Menschen Angst. Trotzdem ist das Konzept der Sterbehilfe in Deutschland stark umstritten. 2020 hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot für geschäftsmäßige Beihilfe gekippt. Das bedeutet, das Gesetz zur Sterbehilfe muss neu geregelt werden. Doch die Anläufe bislang sind gescheitert, auch weil viele Fragen offen bleiben. Wer soll die Sterbewilligen zum Beispiel beraten? Ab wann ist so ein Wunsch überhaupt nachvollziehbar, glaubwürdig? Und wie ließe sich langfristig eine Kommerzialisierung verhindern? Die beiden großen christlichen Kirchen, die halten in dieser Debatte den Schutz des Lebens hoch. Doch während katholische Pflegeeinrichtungen Beihilfe zum Suizid kategorisch ablehnen, sieht die evangelische Kirche etwas mehr Spielraum beim selbstbestimmten Sterben. Michael Hollenbach über ein hochkomplexes Ausloten.
Annette Kurschus, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist seit April Leiterin der Ethikkommission in Bethel. Die diakonische Einrichtung mit Sitz in Bielefeld ist mit rund 20.000 Mitarbeitenden das größte Sozialunternehmen Europas.
Bethel hat da eine ganz klare Grundhaltung formuliert, die besagt, dass ein assistierter Suizid in unseren Einrichtungen grundsätzlich nicht aktiv durchgeführt wird, jedenfalls nicht mit aktiver Beteiligung unserer Mitarbeitenden.
Nach Angaben der Diakonie nehmen rund 90% der Suizidwilligen ihren Wunsch zurück, wenn sie mit Gesprächen begleitet werden.
Wenn sich Menschen mit diesem Wunsch an unsere Mitarbeitenden wenden, dann ist das Wichtigste erstmal, so einen Sterbewunsch zu verstehen. Nicht jeder Mensch, der sagt, ich will nicht mehr, will sofort seinem Leben ein Ende bereiten.
Kurschus betont, der evangelischen Kirche gehe es grundsätzlich um den Schutz des Lebens. Aber
kein Mensch darf gezwungen werden, gegen seinen Willen zu leben und leben zu wollen.
Aber wie berät man Menschen, die nach einem assistierten Suizid fragen? Pastor Nils Christiansen ist so etwas wie ein religiöser Unternehmensberater für die rund 350 Einrichtungen der Diakonie Hamburg. Einer seiner Schwerpunkte: Beratung beim Thema assistierter Suizid. Er empfiehlt den Mitarbeitenden der Einrichtungen, ergebnisoffen mit den Menschen zu sprechen.
Aber wenn es eine konsistente, auf Dauer gestellte, auch begleitete und abgewogene, selbstverantwortliche Entscheidung ist und bleibt, dann ist es aus christlicher Sicht ein Unding, einen Menschen zu etwas zu überreden, das er oder sie aus sich selbst heraus nicht mehr herstellen kann. Zum Beispiel den Zugang zum Sinn oder zur Kraft oder Bedeutung des Lebens oder der Schönheit des Lebens.
Christiansen schätzt, dass jährlich rund 10 BewohnerInnen in den diakonischen Einrichtungen in Hamburg den dezidierten Wunsch nach einem assistierten Suizid äußern. Einem Suizidwilligen sollte man in den Gesprächen aber auch deutlich machen, dass eine Tat viele Konsequenzen hat.
Denn eine assistierte Selbsttötung, ich sage es so hart, ist ein Gewaltakt und bleibt ein Gewaltakt. Und wir wissen alle, wie eklatant die Folgen auch solch eines Gewaltaktes, selbst wenn fast alle oder alle dem zugestimmt haben am Ende, wie eklatant die ungeahnten Folgen dieses Gewaltaktes einer assistierten Selbsttötung für die Weiterlebenden sind.
Für Einrichtungen wie Bethel ist der Umgang mit dem assistierten Suizid sehr schwierig, sagt Annette Korschus.
Und das ist ein großes Thema hier in Bethel, weil wir ja viele Menschen hier haben mit geistigen, mit kognitiven Einschränkungen. Also wann ist da eigentlich von freiem Willen zu reden? Wann können solche Menschen, die ja unbedingtes gleiches Lebensrecht haben, wann können die frei entscheiden, ich will nicht mehr leben? Das ist ein hochkompliziertes Feld. Und da darf niemals der Eindruck entstehen, jetzt wird hier im Bethel Druck ausgeübt, wenn die lästig werden, dann entledigen wir uns ihrer. Wie furchtbar wäre das?
Die Position zur Sterbehilfe hat sich in Bethel gewandelt. Vor 3 Jahren erklärte Pastor Ulrich Pohl, der Vorstandsvorsitzende von Bethel, kategorisch:
Hier wird es keinen organisatorischen assistierten Suizid geben.
Heute klingt das schon anders. Annette Korschus betont, das Recht eines jeden Menschen, über sein Lebensende selber zu entscheiden, werde man respektieren.
Das heißt, wenn Menschen, die bei uns in Mietverhältnissen sind, in Pflegeeinrichtungen sind, haben grundsätzlich das Recht, sich dorthin, wenn sie möchten, auch eine Sterbehilfeorganisation zu bestellen. Das können wir nicht verhindern.
Das sieht die katholische Caritas anders. Deren Präsidentin Eva-Maria Welskop-Deffa:
Tatsächlich würden wir aber auch auf der Grundlage der jetzigen Rechtslage sagen, dass keine Person und auch keine Institution gezwungen ist, an einer Suizidassistenz mitzuwirken und auch nicht gezwungen ist, sie zu dulden. Insofern gehen wir davon aus, dass eine Einrichtung, die sich selber einem Leitbild verpflichtet, das Suizidassistenz ausschließt, auch ein Hausverbot aussprechen könnte.
Also, dass Mitarbeitende eines Sterbehilfevereins keinen Zutritt zu Caritas-Häusern bekämen. Das ist allerdings rechtlich sehr umstritten. Welskop-Deffa berichtet, dass die Caritas im Frühjahr die Mitarbeitenden zum Thema assistierter Suizid befragt habe.
81,4% haben gesagt, sie wünschen sich explizit eine rechtliche Regulierung durch den Deutschen Bundestag, und gleichzeitig haben auch 77% gesagt, sie wünschen sich mehr Orientierung durch ihren Träger im Umgang mit Suizidhilfevereinen.
Doch diese Orientierung steht noch weitgehend aus. Die meisten Caritas-Einrichtungen sind erst in dem Prozess, Leitlinien zu entwickeln. Dazu gehört dann auch, ob zum Beispiel eine Bewohnerin eines katholischen Pflegeheimes, die einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen möchte, die Einrichtung verlassen muss.
Das sind ja genau die kniffligen Fragen, und das ist auch der Grund, warum wir sagen, es braucht hier eine große Transparenz. Es sollte für einen Bewohner, eine Bewohnerin, der sich für ein Haus entscheidet, klar sein, welches Konzept hat das Haus im Umgang mit dem Sterbewunsch.
Die Vorstellung der Caritas-Präsidentin, ein assistierter Suizid könne ja dann in anderen Einrichtungen stattfinden.
Das ist ja das Gute in Deutschland, dass wir eine Pluralität der Träger haben, sodass man da auch abwägen und entscheiden kann.
Kein Klient, keine Klientin mit Suizidbeihilfewunsch darf rausgeschmissen werden. Also der Pflegevertrag darf nicht gekündigt werden aus religiösen Gründen,
sagt dagegen Nils Christiansen von der Hamburger Diakonie.
Der Blick Gottes ist immer radikal der Blick der existenziell notleidenden Person und des einzelnen Menschen.
Und auch Annette Korschus versichert für die Einrichtungen von Bethel:
Wir werden sie auch dann nicht alleine lassen. Also auch da werden unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger sein, wenn das gewünscht ist, bis zuletzt, und den Menschen nah sein.
Auf keinen Fall dürften Mitarbeitende gezwungen werden, bei einer Suizidbeihilfe vor Ort zu sein.
Wer sich genötigt sieht, da irgendwie involviert zu sein, der wird das oft ganz lange, vielleicht ein Leben lang nicht los. Und unsere Mitarbeitenden haben das Recht, und das haben wir ihnen zugesichert, dass sie jederzeit sagen können, ich möchte damit jetzt hier aktiv nichts zu tun haben, ich ziehe mich da raus.
Wie weit würde man sich in Bethel auf den assistierten Suizid einlassen? Würde man auch Menschen wie beispielsweise Querschnittsgelähmten, die nicht in der Lage sind, selbst Kontakt zu Sterbehilfeorganisationen aufzunehmen, behilflich sein?
Das ist schwierig, und von uns aus würden nicht Einrichtungen selbst diesen Zugang anfordern oder anfragen. Wir müssen es nur eben hinnehmen, wenn ein Mensch aus freiem Willen sich solche Leute in seinen Wohnbereich holt. Das ist schwer.
Nils Christiansen sieht das anders.
Da finde ich es klug und empfehle es, dass alle Beteiligten sich gemeinsam eine Meinung dazu bilden, ob sie das vielleicht selbstgestellte Verbot durchbrechen, die Durchführung der Suizidbeihilfe auch nicht herbeizuführen. Das kann auch diakonisch begründet sein, das dann zu tun.
Also, dass man in Extremfällen selbst Kontakt zu einer Sterbehilfeorganisation aufnimmt. Und das sagt der Hamburger Theologe, obwohl er massive Kritik an diesen Organisationen äußert.
Was ich am stärksten kritisiere, ist, dass Mitarbeitende lockerflockig in zum Teil Freizeitkleidung auftreten zum Suizidbeihilfe-Durchführungstermin und in Haltung, Kleidung, Wort und Tat und Ausstrahlung vermitteln, dass das ein völlig selbstverständlicher, easygoing Vorgang sei und doch mit Verlaub eine geile Sache für die Hauptperson sei, dass sie diesen Weg endlich schafft, aus dem Leben zu kommen.
Daraus ergibt sich für Nils Christiansen die Frage:
Angesichts der vielfältig gemachten schlechten Erfahrungen mit der Arbeit von Mitarbeitenden von Sterbehilfeorganisationen, ob nicht Diakonie selber eine hohe Qualität in der Durchführung von Suizidassistenz sicherstellen sollte, indem sie selber Personal ihres Vertrauens bereithält, die das nach ihren Qualitätskriterien dann machen können.
In der Konsequenz könnte das bedeuten, assistierter Suizid als ein Angebot der Diakonie.
Das ist die Haltung in Bethel nicht,
bekräftigt Annette Kurschus.
Selbst tun wir das nicht. Es muss klar sein, dass wir für das Leben stehen. Wir werden nicht zum Sterben beraten.
Bei allen Differenzen innerhalb der Diakonie und auch zur katholischen Caritas, fast alle Beteiligten sind sich in einem Punkt einig. Der Bundestag muss endlich gesetzlich regeln, ob überhaupt und unter welchen Bedingungen ein assistierter Suizid durchgeführt werden kann.
Kirchliche Einrichtungen und der assistierte Suizid, ein Beitrag von Michael Hollenbach. Ein Weg, eine Kultur kennenzulernen, ist die Kulinarik. Wer sich etwa der jüdischen Kultur nähern will, der braucht nur ein jüdisches Kochbuch aufzuschlagen. Darin findet er oder sie neben Anleitungen für typische Gerichte wie Matzeknödel, Fischpastete oder geflochtenes Brot auch viele Regeln, die bei der Zubereitung zu beachten sind. Zumindest in den Kochbüchern, die Wert auf die Kaschrut legen, also auf die jüdischen Speisegesetze. Eine ganze Sammlung historischer Kochbücher präsentiert die Bibliothek des Jüdischen Museums in Berlin. Josephine Janert hat zusammen mit anderen Besucherinnen und Besuchern darin geblättert und entdeckt, dass hinter den Rezepten oft viel mehr steckt als eine reine Kochanleitung. Das wohl älteste jüdische Kochbuch in deutscher Sprache erscheint 1815. Kochbuch für israelitische Frauen heißt es. Rebecca Wolf ist die Autorin. Die Bibliothek des Jüdischen Museums Berlin besitzt ein Exemplar der 5. Auflage von 1871, eine Schenkung. Dem dünnen blauen Band ist anzusehen, dass er häufig benutzt worden ist. Monika Sommerer blättert vorsichtig darin. Sie ist Bibliothekarin und Kunsthistorikerin.
Das Buch ist ein sehr fragiles Kochbuch, wo man das Alter auch ansieht. Und das Wichtige an diesem Kochbuch ist, dass es auch sehr viel darum geht, um jüdische Bräuche, religiöse Zeremonien, Segenssprüche. Also es ist nicht ein reines Kochbuch, sondern es ist eine Anleitung für den jüdischen Haushalt, in dem eben auch streng koscher gekocht wird. Bei der Rebecca Wolf spielt auch eine Rolle, dass sie junge Frauen vorbereiten wollte auf die Ehe, falls sie einen religiösen Mann finden, dass sie einfach wissen müssen, wie sie sich verhalten.
Dicker ist das vollständige praktische Kochbuch für die jüdische Küche, das Bertha Gumprich 1888 im Selbstverlag herausgibt. Beide Autorinnen, Rebecca Wolf und Bertha Gumprich, sind damals Köchinnen in jüdischen Haushalten. Und beide geben praktische Tipps für den Alltag.
Jüdische Originalgerichte, hier medizinischer Ratschlag, lange anhaltender Blutabgang beim weiblichen Geschlecht. Schlimme Brüste, das war dieser medizinische Anhang, Verhalten während der Schwangerschaft. Dann ein Jahreskalender, was man in jedem Monat kochen kann. Zubereitung verschiedener Getränke, Essige und Kaffeeschalen.
Die Kochbücher aus dem 19. Jahrhundert zeugen von Emanzipation. Jüdische Autorinnen präsentieren selbstbewusst Essenstraditionen und verdienen damit eigenes Geld. Auch christliche Leserinnen und Leser schätzen damals ihre Ideen und Ratschläge. Man denke nur an die Berliner Schriftstellerin und Sozialaktivistin mit dem Spitznamen Suppenlina.
Lina Morgenstern, nach der eine Zeit lang auch unser Café drüben benannt war, kam aus einer jüdischen Familie. Sie war einfach vor allem Frauenrechtlerin. Sie hat Suppenküchen für arme Menschen gegründet und sie hat Kindergärten gegründet. Sie hat Kinderbücher geschrieben, um ihre Familie zu ernähren. Und da spielt zum Beispiel das Koschere überhaupt keine Rolle. Je nach Biografie und nach Haltung ist das sehr, sehr unterschiedlich.
Die Bibliothek des Jüdischen Museums Berlin besitzt 70.000 Medien, davon 120 Kochbücher. Rezepte, die in fast allen diesen Büchern vorkommen, sind gefilte Fisch, Matzeknödelsuppe und Challah, geflochtenes Brot für den Schabbat. Museumsmitarbeitende nutzen die Bücher, wenn sie Ausstellungen vorbereiten. Wissenschaftler und die interessierte Öffentlichkeit können im Lesesaal darin stöbern. Und manchmal zeigt Monika Sommerer die Bücher während einer Führung. An diesem Herbsttag haben sich 8 Frauen und ein Mann dafür angemeldet. Neugierig blättern sie in den Büchern und erzählen sich Geschichten aus ihren Familien.
Ich weiß nur, dass meine Oma ist in Rumänien aufgewachsen und hatte dann also auch rumänische Küche mit da drin. Es gab etwas, das nannte sie Marmaliga. Das ist so ein Maisbrei, so ähnlich wie Couscous oder sowas muss das gewesen sein. Und ich wusste aber nicht, ob das jüdisch oder deutsch oder was das alles ist damals. Aber das wurde eben so weitergegeben, diese Art zu kochen mit Butter, paniertes Fleisch eben und also anders, als wir es heute machen würden.
Mein Liebling ist Electrolux, der ideale elektrische Wohnungsreiniger. Eine Werbung in einem Kochbuch von 1926? 26.
Die Autorinnen des 20. und 21. Jahrhunderts, das sind Salonieren, Journalistinnen, Volkswirtinnen, Weltbürger. Ab 1933 erscheinen Kochbücher, die den Lesern Mut machen wollen, sich aufs Exil und seine Küche einzulassen. Sie lobpreisen die Kräuter von Palästina und das englische Rindfleisch. Sie werden im Ausland gedruckt, denn jüdische Autoren werden in Deutschland nicht mehr veröffentlicht. Und einige Verleger setzen sich über das Urheberrecht hinweg, wie die Autorin Urbach erleben muss. Monika Sommerer?
Diese Urbach, so kocht man in Wien, und die ist dann ins Exil gegangen nach Amerika und hat dort auch in Fernsehshows ihre Kochrezepte vorgestellt und ist dann nach dem Krieg nach Wien zurückgereist und musste feststellen, dass ihr Kochbuch unter einem ganz anderen Namen weiter publiziert wird. Und dann ist sie eben zu ihrem Verleger gegangen und hat gefragt, wie das passieren kann. Und er hat gesagt, sie sind ausbezahlt worden, ich kann mit diesem Kochbuch machen, was ich möchte. Und es ist noch bis 1966 unter einem ganz anderen Namen dann erschienen.
In den USA erscheint The Memories Kitchen, ein Kochbuch mit Erinnerungen aus dem KZ Theresienstadt.
Bei diesem Theresienstadt-Kochbuch, da waren die Gefangenen, saßen zusammen und hatten nichts zu essen und haben sich gegenseitig eben ihre wichtigsten und besten Rezepte erzählt. Und die meisten wussten, dass sie das wahrscheinlich nicht überleben und das nie wieder kochen werden. Das ist das Besondere an diesem Kochbuch.
Monika Sommerers Führung endet mit Kanaan. Laut der jüdisch-christlichen Überlieferung ist das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Kanaan ist gleichzeitig der Titel eines Kochbuchs und der Berliner Gaststätte, die die beiden Autoren betreiben.
Kanaan ist ja ein Restaurant im Prenzlauer Berg und da kochen eben auch ein jüdischer Koch und ein palästinensischer Koch zusammen. Und es ist auch ein Ort, die beschäftigen sehr viele Geflüchtete aus aller Herren Länder. Und dieses Restaurant ist Mitte Juli ja einmal verwüstet worden. Sie machen aber trotzdem wieder weiter, sie haben wieder alles aufgebaut und sie haben jetzt ein Preis für ihre Arbeit bekommen.
Der Jude Os Ben David und der Muslim Jalil David haben den Moses Mendelssohn-Preis des Landes Berlin erhalten, als großartiges Beispiel und Vorbild für Verständigung, Zusammenhalt und Resilienz. Denn Kochen verbindet. Josephine Janert darüber, was Kochbücher im Jüdischen Museum in Berlin über religiöse Bräuche, die Rolle der Frau und die jüdische Geschichte verraten. Sonntagmorgens den Gottesdienst besuchen, das ist in Langenau in Baden-Württemberg seit gut einem Jahr nicht mehr möglich. Zumindest nicht, ohne angepöbelt oder belästigt zu werden. Regelmäßig steht ein Mann mit anti-israelischen Plakaten vor der Kirche, zusammen mit seinen Unterstützern. Sie organisieren politische Kundgebungen, Protestaktionen, provozieren Gemeindemitglieder und beschimpfen den Pfarrer. Auslöser ist eine Predigt im Oktober vergangenen Jahres, in der Opfer des Terrorangriffs der Hamas gedacht werden sollte. Dennis Bechtold mit den Einzelheiten.
Sonntagmorgen, Gottesdienst in der Langenauer Martinskirche. Die Gemeinde feiert das Erntedankfest, eigentlich ein fröhlicher Anlass. Doch vor der Kirche steht eine Polizeistreife. Der Grund? Seit Monaten werden Pfarrer Ralf Settlak und die Gläubigen wöchentlich angepöbelt und bedrängt. Immer vom gleichen stadtbekannten Aktivisten.
Ich hab's halt einmal mitgekriegt und dann bin ich auf den Mann zugegangen und hab gemerkt, dass der richtig aggressiv ist, dass man mit dem gar nicht reden kann, dass da gar keine Diskussionsbasis vorhanden ist.
Was ich ganz ärgerlich fand, dass ich von den älteren Damen schon gehört habe, dass die gar nicht mehr zum Hauptausgang rausgehen möchten, weil sie ja schon wissen, dass sie da angepöbelt werden.
Auslöser war eine Predigt Settlaks vor etwa einem Jahr. Er wollte den Terroropfern in Israel gedenken, wurde aber schon nach wenigen Worten von dem Störer niedergebrüllt. Fake News würde der Pfarrer verbreiten, so der Vorwurf. Auf einem Aufkleber vor dem Wohnhaus seiner Familie wird Settlak gar als Faschist beschimpft. Seit etwa einem halben Jahr stört der Aktivist gemeinsam mit seinen Unterstützern zudem Woche für Woche die Gottesdienste mit Protestaktionen, stellt Anti-Israel-Schriftzüge vor der Kirche auf. Settlak fühlt sich bedroht.
Das wirft die Frage auf, sind wir hier an diesem Ort sicher? Auf welche Menschen treffen wir? Man geht mit mehr Vorbehalten in die Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite möchten wir uns auch nicht einschüchtern lassen, also keinen Raum für Hass und Hetze freimachen, sondern sagen, wir sind hier, wir bleiben hier und wir stehen hier auch zu unseren Positionen als evangelische Kirchengemeinde und ich als Pfarrer.
Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Die Stadtverwaltung kann laut eigener Aussage nur schwer die Protestaktion unterbinden, erklärt Bürgermeisterin Daria Henning.
Es müsste schon eine konkrete Gefahrensituation vorliegen oder Hinweise vorliegen, dass gewisse Straftaten begangen werden, dass im Vorfeld beispielsweise ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen wird.
Für das Erntedankfest war ein Aufenthaltsverbot gar nicht nötig, denn ausgerechnet, als wir an diesem Sonntag vor Ort sind, taucht der Störer nicht auf. Zum ersten Mal seit langem. Dass der Protest nun beendet ist, glaubt Pfarrer Settlak aber nicht. Er hofft dennoch, dass bald wieder Ruhe einkehrt und die Belästigungen gegen ihn und seine Gemeinde aufhören.
Mit diesem Beitrag endet die heutige Ausgabe der Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Luisa Mayer. Und gleich nach den Nachrichten diskutiert mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann in der Sendung Kontrovers über die geplante Krankenhausreform. Was soll die Neuaufstellung der Krankenhäuser bringen? Was bedeutet sie für Patienten und Patientinnen und für das Personal? Und was ändert sich damit vor allem für kleinere Kliniken im ländlichen Raum? Sie können sich beteiligen an diesem Gespräch mit Ihren Fragen und Erfahrungen. Rufen Sie an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Elena Hong. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.